bedanke mich für die Einladung und lege dann einfach los. Nach der Zeit eines dekonstruktivistischen Feminismus bestimmen seit den Krisenschüben Ende der 1990er Jahre Krise der kleinen Tiger, Etablierung von Hartz IV, Finanzmarktkrise 2008, FF und anderes, in den letzten Jahren marxistisch-materialistische Ansätze den feministischen Diskurs. Je mehr sich in den letzten Jahren ein Niedergang des Kapitalismus abzeichnet, desto mehr droht allerdings das Pendel in eine vulgär-marxistische Richtung umzuschlagen. Zugespitzt wird das meines Erachtens in dem Manifest Feminismus für die 99% von Cinzia Arruza, Titi Patacharia, hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, und Nancy Fraser deutlich, in dem Rasse, Klasse, Geschlecht nur oberflächlich, vermeintlich gleichberechtigt miteinander vermittelt werden. Die darin vertretene Position läuft so einfach auf einen androzentrischen Kapitalismus als Masterkomplex hinaus, ohne dem Andern des Kapitalismus als solchem wirklich Rechnung zu tragen. Ebenso wird Naturbeherrschung nur einem... ebenso wird Naturbeherrschung nur einem allein auf das Plusmachen ausgerichteten Kapitalismus und seinen Agenten zugeschrieben. In diesem Sinne soll an diesem Manifest nicht zuletzt kritisiert werden, dass das asymmetrische Geschlechterverhältnis, aber auch Rassismus, Homophobie und so weiter wieder einmal zu Nebenwidersprüchen gemacht werden, wie vormals schon in marxistisch-traditionellen Konzepten. Dies wird im Folgenden unter anderem Thema sein. Zum Schluss lege ich dabei die Sicht der Wertabspaltungskritik dar, die sich gegen derartige primitive Materialismen, die sich in der Corona-Krise noch einmal zuspitzen, abgrenzt. Arruza und Co. stellen ihre Position in 11 Thesen dar. Ich fasse diese wiederum in 5 Punkten zusammen. Arruza und Co., also es geht um Neoliberalismus und Frauenstreik zunächst. Arruza und Co. wenden sich in ihrem Manifest gegen einen liberalen Feminismus, der für den Eintritt von Frauen in die Führungsetagen von Politik und Wirtschaft plädiert und nur an der Macht im Kapitalismus Neoliberalismus partizipieren will. Neoliberal-kapitalistische Macht neoliberal-kapitalistischer Macht werden die Frauenstreiks in verschiedenen Ländern gegenübergestellt. Alles in allem antizipiert der Frauenstreik-Feminismus die Möglichkeit einer neuen, präzedenzlosen Phase des Klassenkampfes, feministisch, internationalistisch, ökologisch und antirassistisch, schreiben sie. Die Autorinnen des Manifests stellen diese neuen feministischen Bewegungen in die Tradition von, Zitat, Kämpfen um Arbeitsrechte und soziale Gerechtigkeit. Dabei plädieren sie für eine neue Definition von Arbeit. Die Frauenstreikmilitanz, so schreiben sie, ist zu einem Zeitpunkt ausgebrochen, an dem einst mächtige Gewerkschaften, deren Standpunkt im fertigenden Gewerbe liegt, deutlich geschwächt worden sind. Um den Klassenkampf wieder zu beleben, haben sich Aktivistinnen einem anderen Schauplatz zugewandt, dem neoliberalen Angriff auf Gesundheitsversorgung, Rente und Wohnen. Hier im Bereich der gesellschaftlichen Reproduktion stoßen wir heute auf viele der militantesten Streiks und Widerstandshandlungen. Von der Streikwelle der Lehrer in den USA über den Kampf gegen die Wasserprivatisierung in Irland bis hin zu Streiks der Dalit-Müllleute in Indien, allesamt von Frauen angeführt und vorangetrieben, widersetzen sich Arbeiterinnen dem kapitalistischen Angriff auf die gesellschaftliche Reproduktion. Diese Streiks sind zwar nicht offiziell mit der internationalen Frauenstreikbewegung verbunden, haben aber viel mit ihr gemeinsam. Sie betreiben ebenfalls eine Aufwertung der Arbeit, die notwendig ist, um unser Leben zu reproduzieren, und widersetzen sich zugleich der Ausbeutung dieser Arbeit. Worauf Aruza und Co. hinaus wollen, ist Folgendes. Der Feminismus, der uns vorschwebt, verzichtet auf halbherzige Maßnahmen und ist bestrebt, die kapitalistischen Ursachen einer metastasierenden Barbarei anzugehen. Dieser Feminismus beschränkt sich auch nicht auf Frauenthemen. Er vertritt die Sache aller, die ausgebeutet, beherrscht und unterdrückt werden, und hofft, eine Hoffnungsspirale für die ganze Menschheit zu sein. Deshalb sprechen wir von einem Feminismus der 99%. Zitat Ende. Die heutige Krise, die in verschiedenen Erscheinungsformen erweisen sichtbar wird, sozial-ökologisch, Einbrüche bei den Sphären Reproduktion, Dienstleistungen, ist für Aruza und Co. dabei vom Kapitalismus verursacht. Insbesondere, so schreiben sie, jener grausam räuberischen Form des Kapitalismus, unter dem wir heute leben, globalisierend, finanzialisierend, neoliberal. Vor dem Hintergrund eines verkürzten Kapitalismusbegriffs und der damit verbundenen Versuchung zu Personalisierungen öffnet sich hier meines Erachtens ein Einfallstor für einen strukturellen Antisemitismus. Dies kommt auch in der Formulierung zum Ausdruck, dass sich, Zitat, die Tentakeln des Finanzwesens um das soziale Gefüge legen. Ansonsten wird an derartigen Stellen schon sichtbar, dass alle möglichen sozialen Disparitäten unter die Klassenkategorie gefasst werden sollen und der feministische Aspekt dabei in den Klassenweiten des Kapitalismus nur einer von vielen innerhalb des Kapitalismus ist und diesem identitätslogisch untergeordnet werden soll. Aber Aruza und Co. stellen die Besonderheit der Reproduktionsarbeit innerhalb ihrer Besonderheit auch als Allgemeines dar, um sie aber sogleich wieder in anderen Reproduktionsinstanzen, Institutionalisierungen, ontologisierenden Annahmen verschwinden zu lassen, wie ich gleich zeigen werde. Ich komme jetzt zu dem Punkt Kapitalismus, Reproduktionsarbeit und Sexismus. Aruza und Co. sehen in weiblichen Reproduktionstätigkeiten ein wichtiges Moment in der Gesamtproduktion des Kapitalismus. Wenngleich sie auch in anderen Gesellschaften notwendig seien, erhielten sie im Kapitalismus einen anderen Charakter. Sie sehen den Sexismus in den Kapitalismus eingeschrieben. Dabei stellen sie den Menschen machen, das Frauen zugeschrieben wird, das höher bewertete Plusmachen gegenüber. Das Menschenmachen umfasst nicht nur die biologische Reproduktion von Menschen, sondern auch die Arbeitskraft, das heißt Menschen mit den richtigen Einstellungen, Neigungen und Werten, Fähigkeiten, Kompetenzen und Fertigkeiten müssen hergestellt werden. Dies sind, schreiben sie weiterhin, grundlegende materielle, gesellschaftliche, kulturelle Vorbedingungen für die menschliche Gesellschaft im Allgemeinen und die kapitalistische Produktion im Besonderen. Wir bezeichnen diesen umfänglichen Bereich lebenswichtiger Tätigkeiten als gesellschaftliche Reproduktion, schreiben sie. Diese Tätigkeiten werden im Kapitalismus nicht bezahlt, sie gelten als minderwertig und werden auch von den Arbeitern an die Frauen delegiert. Mal was trinken. Jedoch sind diese reproduktiven Tätigkeiten bei Aruza und Co. letztlich, wie gesagt, nur ein Unterpunkt des Kapitalismus im Allgemeinen. Dies kommt an folgender Stelle zum Ausdruck. Als Feministinnen ist uns bewusst, dass der Kapitalismus nicht lediglich ein Wirtschaftssystem ist, sondern etwas Umfassenderes, eine institutionalisierte Gesellschaftsordnung, zu der auch jene scheinbar außerwirtschaftlichen Verhältnisse und Praktiken gehören, von denen die offizielle Ökonomie getragen wird. Hinter den offiziellen kapitalistischen Institutionen der Lohnarbeit, der Produktion, des Handels und des Finanzwesens stehen deren unverzichtbare Stützpfeiler und Möglichkeitsbedingungen. Familien, Communities, die Natur, Territorialstaaten, politische Organisationen und Zivilgesellschaften sowie nicht zuletzt enorme Volumina und zahlreiche Formen nicht entlohnter und enteigneter Arbeit. Darunter fällt ein Großteil der zur gesellschaftlichen Reproduktion erforderlichen Arbeit, die immer noch weitgehend von Frauen geleistet wird und häufig nicht entlohnt wird. Auch dies sind konstitutive Elemente der kapitalistischen Gesellschaft und Kampfschauplätze innerhalb ihrer. Vor diesem Hintergrund halten Aruza und Co. den Terminus Care-Krise für verkürzt. Sie schreiben, die Krise ist eine strukturelle. Sie ist fester Bestandteil der umfassenderen allgemeinen Krise des heutigen Kapitalismus. Angesichts der Ernsthaftigkeit dieser allgemeinen Krise verwundert es nicht, dass sich die Kämpfe um die gesellschaftliche Reproduktion in den letzten Jahren explosionsartig ausgeweitet haben. Feministinnen aus dem globalen Norden beschreiben ihr Hauptziel oft als ausgewogenes Verhältnis zwischen Beruf und Familie. Die Kämpfe um die gesellschaftliche Reproduktion umfassen jedoch weitaus mehr. So etwa Proteste gegen Wohnraumknappheit, also Mieterkämpfe und so, Kämpfe um Nahrungsmittel, Kämpfe für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen von sozialen Berufen und Rechte von Migranten und Ähnlichem. Reproduktion ist bei Aruza und Co. auch von Klasse, Rasse, also Rasse jetzt in Anführungsstrichen natürlich, und sexueller Orientierung bestimmt. Nicht weiße Frauen wurden in der Vergangenheit und werden in der Gegenwart dazu gezwungen, unentgeltlich oder schlecht bezahlt Reproduktionstätigkeiten zu verrichten. Frauen sollen ihre Kinder zu bürgerlich verschlechtlichten Identitäten erziehen. Bevölkerungspolitisch sollen sie dazu bewegt werden, die richtigen Kinder der eigenen Nation zu bekommen und für eine untergeordnete Arbeiterklasse zu sorgen. Gewalt gegen Frauen erklären Aruza und Co. mit dem Kapitalismus folgendermaßen. Weil der Kapitalismus die Reproduktionsarbeit überwiegend Frauen zuordnet, begrenzt er unsere Fähigkeit, uneingeschränkt als Gleiche an der Welt der produktiven Arbeit teilzuhaben. Im Ergebnis landen die meisten von uns in perspektivlosen Arbeitsverhältnissen und verdienen zu wenig, um eine Familie zu finanzieren. Das wirkt auf das Privatleben zurück, und zwar zu unserem Nachteil, denn unsere geringere Fähigkeit, Beziehungen zu beenden, führt dazu, dass wir innerhalb dieser Beziehungen vergleichsweise machtlos sind. Der Hauptnutznießer des gesamten Arrangements ist folglich der Kapitalismus. Aber das Ergebnis ist, dass wir doppelter Gewalt ausgesetzt sind. Der unserer Familienangehörigen und Intimpartner und der, die von den Durchsetzern und Ermöglichern des Kapitalismus ausgeübt wird. Zitat Ende. Nicht ein kapitalistisches Patriarchat ist somit strukturell für Gewaltverhältnisse zu veranschlagen, sondern im Grunde ein Kapitalismus, der auch verschiedene Ungleichheitsdimensionen, Rassismus und Sexismus beinhaltet, die dann ihr Leben als gewissermaßen systemrelevante Nebenwidersprüche fristen dürfen. Ein systemisches Verhältnis des Kapitalismus im Sinne eines kruden Relationalismus, also siehe oben, was nicht alles zur Reproduktion gezählt wird, das ist ja unglaublich, also ganz viel, schlägt so in eine primitive, personalisierende Schuldzuweisung an die Agenten des Kapitals, insbesondere des Finanzkapitals, um, wobei der sexistische männliche Genosse kleingeschrieben wird und fast als Opfer daherkommt. Aruza und Co. sprechen sich meines Erachtens zu Recht gegen einen Gefängnisfeminismus aus, wie sie das nennen, der den Justizapparat als geeignetes Mittel sieht, gegen nicht nur geschlechtsspezifische Gewalt vorzugehen. Denn das Justizsystem selbst sei klassenspezifisch und rassistisch verfasst. Zu einer Wertabspaltungsperspektive, aus der das Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem bestimmt werden könnte, dringen sie nicht vor. Vielmehr ist bei ihnen ein Klassenkampfkapitalismus das Allgemeine, aus dem alles deduziert wird. Insofern sehen sie ebenso wenig marktförmige Maßnahmen, zum Beispiel Mikrokredite, als geeignete Mittel zur Verbesserung der Lage der Frauen im Süden an, da diese nun der Herrschaft, also Gewalt der Kreditgeber, ausgesetzt seien. Wobei Aruza und Co. wiederum bestrebt sind, aspekthaft das hierarchische Geschlechterverhältnis phänomenologisch als ein Moment des Kapitalismus herauszustellen, wenn sie schreiben. Wir wissen, dass geschlechtsspezifische Gewalt im Kapitalismus keine Betriebsstörung darstellt, sondern einen systematischen Zustand. Sie ist tief in der Gesellschaftsordnung verwurzelt und kann weder verstanden noch abgemildert werden, wenn nicht der umfassende Komplex kapitalistischer Gewalt mit einbezogen wird. Die biopolitische Gewalt von Gesetzen, die reproduktive Freiheit verweigern, die wissenschaftliche Gewalt des Marktes, der Bank, des Vermieters und des Kreditors, die staatliche Gewalt der Polizei, die transnationale Gewalt von Grenzbeamten, Migrationsregimes und imperialen Armeen und so weiter. Dabei werden in den USA vor allem nicht weiße Frauen von der Hypothekenkrise betroffen. Arbeiterfeindliche Gesetze, so Aruza und Co. weiter, etwa in den mexikanischen Maquiladores, die gewaltfördernd sind, Vergewaltigungen durch Chefs, Einschüchterungen und demütigende Körperkontrollen bei Frauen, werden hier als Disziplinierungsmittel entgegengesetzt, wobei der hierarchische Geschlechtergegensatz bei Aruza und Co. wiederum zum Nebenwiderspruch verkommt. Kommen jetzt zu dem Punkt Sexualität und Kapitalismus, koloniale und rassistische Gewalt. Sexualität sei im Kapitalismus von jeher zu regulieren versucht worden, so Aruza und Co. In der Phase, als er auf seinen eigenen Grundlagen zu prozessieren begann, geschah dies qua bürgerlicher Normen und heteronormativer und geschlechterdualistischer staatlicher Regulierungsformen, die sich international und massenkulturell verbreiteten. In neuerer Zeit kamen dem Kapitalismus nun sexuelle Flexi-Identitäten zu Pass, die allgemeinen Flexibilisierungstendenzen entsprachen, wobei reaktionäre rechtspopulistische Bewegungen dem andererseits jedoch komplementär sein. Zitat: Im Ergebnis finden sich die heutigen Befreiungsbewegungen zwischen Pest und Cholera wieder. Eine Seite möchte Frauen und LGBTQ+-Menschen der religiösen und patriarchalen Herrschaft ausliefern. Die andere möchte uns dem Kapital auf einem Silbertablett zur Vernutzung überreichen. Feministinnen für die 99% weigern sich, dieses Spiel mitzumachen. Wir weisen sowohl die neoliberale Kooperation als auch die neotraditionelle Homophobie und Frauenfeindlichkeit zurück. Wir wollen den radikalen Geist des Stonewall-Aufstands in New York 1969 wiederbeleben, aber auch den der 6 positiven feministischen Bewegungen von Alexandra Kollontai bis Gail Rubin und den der Unterstützung des britischen Bergarbeiterstreiks Arbeiterstreiks von 1984 durch Schwule und Lesben. Also für sie ist das halt alles, sie wollen sozusagen für alles Partei ergreifen. Abstrahiert wird nun davon, dass Zwangsheterosexualität sich aus der Trennung von Produktions- und Reproduktionssphäre im Sinne der Wertabspaltung als Zwangszusammenhang ergibt. Also sie tendieren halt so dazu, das vorschnell unter so einen allgemeinen Kapitalismus zu subsumieren und die Abspaltung fällt dann halt da wieder weg. Dabei wissen Aruza und Co. auch, dass weiße Frauen an Kolonialismus und Rassismus Anteil haben. Weiterhin schreiben sie, uns ist ebenfalls bewusst, dass der Kapitalismus die Wurzel des Problems ist und dass Rassismus und Imperialismus wesentliche Bestandteile des Kapitalismus sind. Dieses Gesellschaftssystem konnte nur in Fahrt kommen, dank gewaltsamen Kolonialraubs, Sklaverei, Enteignung, die Unterscheidung zwischen freien, ausgebeuteten Arbeiten und abhängigen, enteigneten anderen, hat im Laufe der Geschichte des Kapitalismus unterschiedliche Formen angenommen. In der Sklaverei, im Kolonialismus, unter dem Apartheid-Regimes-System und in der internationalen Arbeitsteilung. Zitat Ende. Wieder einmal wird alles unter einen universalistischen Kapitalismus subsumiert. Wirklich andere, wie etwa Sklaven, Nicht-Weiße, kommen nur in diesem Kontext vor, auch wenn festgestellt wird, dass schwarze Sklaven die Voraussetzung des freien Arbeiters sind. Diesen wird aber nicht in ihrer Eigenlogik als anderes Rechnung getragen, sondern sie sollen von vornherein immanenter Bestandteil des Kapitalismus sein. Nicht mitreflektiert wird hierbei, dass der Marxismus sie niemals als tatsächlich andere mit einbezogen hat, sondern bloß im Hinblick eines Imperialismuskonzepts im Zusammenhang mit einer selbst rassistischen Fortschrittsideologie. Bis heute damit verbunden sei die Ausbeutung von Bodenschätzen, die Ausbeutung von Arbeitskraft in der Dritten Welt und Ähnliches, so Aruza und Co. Der Kapitalismus hat, schreiben sie, aus systemischen Gründen stets Klassen rassifizierter Menschen geschaffen. Alles muss bei Aruza und Co. unter Klasse subsumiert werden. Das wird hier wieder einmal deutlich. Heute treibe die Finanzialisierung und Schuldenpolitik als Landnahmepolitik im Süden indigene Völker fort. Sozialausgaben würden gekürzt und es finde eine Verschuldung von Arbeitern über Generationen hinweg statt, um globale Kreditgeber auszuzahlen. Der finanzialisierte Kapitalismus geht auf jeder Ebene und in jeder Region mit rassifizierter Enteignung einher, schreiben sie. Aruza und Co. ziehen hieraus den Schluss. Tatsächlich sind Rassismus, Imperialismus und Ethnonationalismus wesentliche Stützpfeiler einer allgemeinen Frauenfeindlichkeit sowie der Verfügung über alle Frauenkörper. Weil ihre Wirkungsweise uns allen schadet, sollten wir alle sie mit ganzer Kraft bekämpfen. Ohne, schreiben sie, in eine pauschale Schwesternhaft zu verfallen, die Unterschiede unterschlage. Gemeinsamkeiten müssten dabei Resultat einer politischen Praxis und Aushandlung sein. Das alles, so versteht sich, vor dem Hintergrund eines Klassengegensatzes, der allen anderen Diskriminierungen, um mit Althusser zu sprechen, als letzte Instanz vorausgeht. Ich komme jetzt zu dem Punkt, Kapitalismus, Ökologie und Feminismus. Aruza und Co. befürworten einen ökosozialistischen Feminismus. Dabei sehen sie wiederum das Kapital als verantwortlich für die ökologische Krise und den Klimawandel. Der Klimawandel, schreiben sie, der den Planeten heute bedroht, ist eine unmittelbare Folge davon, dass der Kapitalismus historisch auf fossile Energieträger zurückgegriffen hat, um die für ihn kennzeichneten, auf Massenproduktion ausgerichteten Fabriken zu betreiben. Es war nicht die Menschheit im Allgemeinen, die über hunderte Millionen von Jahren unter der Erdkruste gebildeten Kohlevorkommnisse extrahiert hat, sondern das Kapital. Und es war das Kapital, das diese Kohlevorkommnisse im Handumdrehen verbraucht hat, ohne sich auch nur im Geringsten um deren Wiederherstellung oder um die Auswirkungen von Luftverschmutzung und Treibhausemissionen zu kümmern. So schreiben sie, die ökologische Krise betreffe im besonderen Maße Frauen. Diese stellten 80% der Klimaflüchtlinge. Sie kämpften gegen Dürre, beschafften Lebensmittel und so weiter. Wobei nicht weiße Frauen des Südens, die wesentlich ihre Communities stützten, durch Überschwemmungen, Bleivergiftung und Ähnlichem besonders gefährdet seien. Ebenso stünden Frauen an der Spitze ökologischer Bewegungen auch im Süden. Anders als jene Produkte eines grünen Finanzwesens, schreiben sie, die Natur in einen Pesthauch quantitativer Abstraktion auflösen, richten die Kämpfe der Frauen sich auf die reale Welt, in der Gerechtigkeit, das Wohlergehen menschlicher Gemeinschaften und Nachhaltigkeit der nichtmenschlichen Natur miteinander untrennbar verbunden sind. Also mir wird das jetzt irgendwie hier zu positiv gedeutet. Also ich denke, man könnte das Ganze auch so sehen, dass Frauen eben, wenn der Karren im Dreck steckt, also zu Krisenverwalterinnen werden und das also nicht alles in so einem agitprop-mäßigen Widerstandskontext einfach irgendwie so eingeschrieben werden kann. Der Gesichtspunkt Weiblichkeit und Naturbeherrschung fehlt bei Aruza und Co. vollkommen. Ebenso kommt wieder ein vulgär-marxistischer und vulgär-materialistischer Standpunkt bei ihnen zum Ausdruck. Einzig das Kapital beutet die Natur aus und macht sie kaputt. Eine Kritik an einer marxistischen Fortschrittsmetaphysik fehlt auch hier. Ebenso wird ignoriert, dass eine Integration der Arbeiterklasse im Fordismus mit der Befriedigung von Konsumbedürfnissen Hand in Hand ging und dies von der Arbeiterklasse mehr als freudig angenommen wurde. Hier fehlt wieder einmal der systemische Blick im Sinne einer übergreifenden Fetischvergesellschaftung, und zwar im Sinne der Kritik der Wertabspaltungsvergesellschaftung, die auch derartige Tendenzen in Frage stellt. Damit verbunden ist der Affekt gegen die Abstraktion, Pesthauch quantitativer Abstraktion, also wie sie das genannt haben oben, der wiederum strukturell antisemitisch aufladbar ist. Kommen wir zu dem Punkt feministischer Internationalismus. Politische Krisen in der institutionellen Struktur der kapitalistischen politische Krisen, schreiben sie, sind in der institutionellen Struktur der kapitalistischen Gesellschaft angelegt. Dieses System trennt Politik und Wirtschaft, die legitime Gewalt in Anführungsstrichen und den stummen Zwang in Anführungsstrichen des Marktes. Im Ergebnis werden riesige Bereiche des gesellschaftlichen Lebens der demokratischen Kontrolle enthoben und unmittelbar der Herrschaft der Konzerne ausgeliefert. Dabei beuteten die Staaten des Nordens die des Südens durch eine unfaire Handelspolitik, Schulden, militärische Eingriffe und Ähnliches aus. Es scheint, schreiben sie, als seien die demokratischen Ansprüche von Milliarden Menschen im globalen Süden noch nicht einmal als Gegenstand der Kooptierung interessant. Weiterhin heißt es, bei ihnen führende kapitalistische Interessen, die Obst-, Pharma-, Öl- und Waffenindustrien, haben in aller Welt systematisch Autoritarismus und Repression, Putsche und imperiale Kriege befördert. Tatsächlich sind Frauen in aller Welt die ersten Opfer von kolonialen Besatzungen und Kriegen. Sie sehen sich systematischer Belästigung, politisch motivierter Vergewaltigung und Versklavung ausgesetzt. Wir erklären uns mit diesen Frauen solidarisch, nicht mit den rocktragenden Kriegshetzerinnen, die die Geschlechter und die sexuelle Befreiung nur für ihresgleichen fordern. Arruza und Co. treten so für eine Bündnispolitik mit allen ein, die für die 99% sind, mit dem Ziel eines weltweiten Aufstands. Sie schreiben, Umweltbewegungen, antirassistischen und antiimperialistischen Bewegungen mit LGBTQ+-Bewegungen und Gewerkschaften. Also da wollen sie eine Bündnispolitik. Dabei sind sie gegen einen Neoliberalismus wie auch gegen einen reaktionären Populismus. Was den reaktionären Populismus angeht, so schreiben sie, wollen wir Arbeiterklassen-Communities von den Kräften ablösen, die Militarismus, Fremdenfeindlichkeit und Ethnonationalismus befördern und die sich auf irreführende Weise als Vertreter des gemeinen Mannes in Anführungsstrichen präsentieren, wo sie doch insgeheim die Plutokratie voranbringen. Der Feind sei das System des Kapitalismus. Es geht ihnen nicht darum, Unterschiede abzustreiten. Zitat: Tatsächlich lässt sich Klassensolidarität am besten befördern durch wechselseitige Anerkennung unserer relevanten Unterschiede, der Divergenz unserer strukturellen Lagen, Erfahrungen und Leiden, unserer spezifischen Bedürfnisse, Wünsche und Forderungen, aber auch der Vielfalt der Organisationsformen, durch die wir unsere Forderungen umsetzen können. So versucht der Feminismus der 99% den bekannten sterilen Gegensatz von Identitätspolitik und Klassenpolitik zu überwinden. Zitat Ende. Aber trotz des Betonens der Unterschiede gehen diese letztlich doch wieder im Klassengegensatz auf und unter, wie wir gesehen haben. Damit hätte die Betonung der Unterschiede einen eher strategischen Charakter. Es ginge darum, an Leute zu kommen, um sie für den Klassenkampf zu mobilisieren. Ich komme jetzt zu einem vorläufigen Fazit. Der Klassenkampf beinhaltet bei Arruza und Co. eigentlich schon alles. Sexismus, das Ressentiment gegenüber verschiedenen Sexualitäten, Rassismus, Krieg und Kolonialismus wirken hierbei eher äußerlich angeklebt, wodurch sich auch der Nebenwiderspruchscharakter des hierarchischen Geschlechterverhältnisses bei Arruza und Co. zeigt. Damit sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer Überlegungen angelangt, der sich wie ein Faden durch das ganze Manuskript zieht. Arruza und Co. wollen Feministinnen auf die Leimrute eines alten klassenkämpferischen Marxismus locken, angereichert durch Rassismus, Sexismus, Ökologie, die Reproduktion in verschiedenster Hinsicht. In der Not, die sich aus der gegenwärtigen geschichtlichen Situation dadurch ergibt, dass der produktive Proletarier weithin verloren gegangen ist, werden nun auch soziale Dienstleistungen, Dienstleistungen bzw. soziale Dienstleistungen kurzerhand zu proletarischen Tätigkeiten umdefiniert, wie auch prekär Beschäftigte, Solounternehmerinnen auf einem Elendsniveau und Ähnlichem zu Proletariern werden. Der historischen Entwicklung von der Klassengesellschaft zur Mittelschichtsgesellschaft, also zumindest in den Zentren, und wiederum zum Verfall dieser heute, nicht zuletzt vermittelt über die Produktivkraftentwicklung, wird nicht Rechnung getragen. Anstatt Deklassierung, Ausgrenzung und Überflüssigkeit zum Skandalon zu machen, der Begriff der Klassengesellschaft ist dabei weit untertrieben. Kommt es zu einem inflationären Gebrauch des Begriffs Arbeiterklasse. Fast gewaltsam soll so ein alter, anachronistisch gewordener Arbeiterstandpunkt gerettet werden, über den die Zeit längst hinweggerollt ist. Ein Absturz der Mittelschichten wird dabei im Gefolge der Corona-Krise erst recht wahrscheinlicher. Ja, und dazu muss man natürlich sagen, dass mittlerweile durch diese ganzen Aufrüstungskosten, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Russland-Konflikt, natürlich die Verschuldung noch mehr hochgetrieben wird und so die finanzielle Basis auch für die Unterstützung dann dieser Mittelschichten, obwohl heutzutage jetzt oder momentan da viele Zuschüsse gegeben werden sollen, also Heizkostensenkung und so weiter und so fort, bedeutet ja alles Schulden machen und diese Schulden müssen ja irgendwann einmal auch wieder abgezahlt werden und da kommt dann alles wieder unter ein Spardiktat und ich denke, da werden dann diese Mittelschichten auch noch einmal mehr unter die unter die Räder kommen. Ausgerechnet unter dem Begriff der Arbeiterklasse sollen sich aber bei Aruzzo und Co. die verschiedenen wieder unter einem Dach einfinden, in dem ihre Eigenlogik scheinbar Rechnung getragen wird, während sie in Wirklichkeit nur als Nebenwidersprüche existieren. Antisemitismus und Antiziganismus spielen dabei in dem Manifest übrigens überhaupt keine Rolle. Dass das Kapital seit langem anonym wird, etwa in Form von Aktiengesellschaften, auch in Verbindung mit staatlichen Infrastrukturen, aber auch, dass das Arbeitnehmerkapitalverhältnis im Selbstunternehmertum durch die Einzelnen hindurchgeht, liegt ihnen völlig fern. Dies hat seinen Grund nicht nur darin, dass bei ihnen ein problematischer, alter, antiimperialistischer Ansatz federführend ist, sondern dass ihnen grundsätzlich eine Arbeitskritik völlig fremd ist. Stattdessen ist Arbeit ihr ureigenstes ontologisches Fundament. Schon der ganzen Sprache nach fühlt man sich häufig an einen Sowjetmarxismus und eine K-Gruppen-Rhetorik aus den 1970er Jahren erinnert. Eine Abspaltung des Weiblichen als Voraussetzung für die Naturwissenschaften und die Entwicklung der Produktivkräfte, aber auch im Hinblick auf deren Anwendung in der Arbeitsargumentation, ist Aruzzo und Co. wie gesagt völlig äußerlich. Eine destruktive Naturbeherrschung geht bei ihnen allein auf das Konto des Kapitals, verstanden als personifizierte Herrschaft des Kapitals. War es in der Vergangenheit vor allem die Sache männlicher marxistischer Theoretiker, das hierarchische Geschlechterverhältnis zum Nebenwiderspruch zu erklären, so tun dies heute feministische Theoretikerinnen à la Aruzzo und Co. rhetorisch versteckt nun ganz allein von sich aus. Und nur vor diesem Hintergrund konstatieren sie, Zitat, was als Emanzipation als neoliberal feministischer Perspektive präsentiert ist, wird, ist tatsächlich ein System verschärfter Ausbeutung und Aneignung und zugleich eine Triebkraft einer sich zuspitzenden Krise der gesellschaftlichen Reproduktion. Dabei sind für sie Hillary Clinton und Sheryl Sandberg als Spitzenfrauen, werden die angeprangert. Aber ich denke halt, dass sie tatsächlich auch, dass selbst diese Spitzenfrauen eben auch tatsächliche Opfer patriarchal-kapitalistischer Ideologie sind. Sexismus geht durch verschiedene ökonomische Stratifikationen hindurch, ob dies Aruza und Co. nun gefällt oder nicht. Noch wenn sie den Kapitalismus verbessern wollen, wären diese Spitzenfrauen faktisch bloß Krisenverwalterinnen des kapitalistischen Patriarchats. Entsprechenden kapitalistisch-patriarchalen Strukturen ist somit Rechnung zu tragen, auch wenn dies Aruza und Co. gegen den Strich geht. Ich meine, man muss halt einfach auch sagen, die Clinton, die hat ja dann verloren gegen den Trump. Und diese Sheryl Sandberg, die war ja irgendwie so eine Top-Managerin bei Facebook, die hat jetzt auch, da aufgehört. Und da habe ich halt auch wo gelesen, also dass die, das wird meistens in der Zeitung nicht so in den Vordergrund gestellt, aber dass die halt da schon auch gesagt hat, dass das halt irgendwie so männerbündische Strukturen waren, die sie da das Handtuch hat schmeißen lassen. Aber das war bloß, das kommt meistens in den Zeitungen nicht so vor. Kann aber auch nur sagen, was in den Zeitungen steht, also wie wir alle. Ich komme jetzt zu dem Schlusspunkt, die Wertabspaltungskritik und der Feminismus der 99%. Einen gänzlich anderen Weg schlägt die Wertabspaltungstheorie und Kritik ein. Sie geht davon aus, dass der Wert bzw. Mehrwert sowohl im Sinne der Umverteilung als auch der abstrakten Arbeit als dessen Entsprechung obsolet ist. Die abstrakte mehrwertschöpfende Arbeit ist auf, auch kategorial gesehen, Reproduktionstätigkeiten angewiesen, die minder bewertet an die Frau delegiert werden. Damit einher geht die Zuweisung von bestimmten Eigenschaften an Frauen, Fürsorglichkeit, Liebe, Emotionalität und Ähnliches, und an Männer, also Männer wird halt Rationalität, Konkurrenz, Sachlichkeit und so weiter zugeschrieben. Beides sind in einem dialektischen Verhältnis zueinander zu sehen, wobei die Individuen nicht in Stereotypen, Kulturmustern aufgehen, sich ihnen aber auch nicht entziehen können. Dies meint auch, dass der Wert nicht einfach dominiert, sondern diese Abspaltung des Weiblichen zur Voraussetzung hat, um als solcher überhaupt existieren und dominieren zu können. Damit hat die Wertabspaltung als weltgesellschaftlicher Binnenzusammenhang auch eine kulturell-symbolische Dimension. In der Postmoderne nehmen diese Verhältnisse ein anderes Gesicht an. Die Hausfrau und der männliche Familienernährer werden obsolet, ohne dass geschlechtsspezifische Ungleichheiten in einer zunehmend prekären Lage ausgehebelt sind. Das Patriarchat verwildert so nur, was sich in der Zunahme männlicher Gewalt zeigt. Dabei geht die Wertabspaltungskritik davon aus, dass das Geschlechterverhältnis sowohl in der Vormoderne als auch in anderen Kulturen früher anders ausgesehen hat. Aruza und Co. dringen nicht zu einer Kritik des kapitalistischen Patriarchats vor, was eine Kritik der abstrakten Arbeit mit umfassen würde und nicht nur die Aneignung des Mehrwerts durch das Kapital skandalisiert. Vor diesem Hintergrund sehen sie auch nicht, dass eine Abspaltung des Weiblichen und bestimmter Tätigkeiten stattfindet. Sie gehen von einer Arbeitsontologie aus, wie ich schon gezeigt habe, wobei sie ein personalisierendes Kapitalverständnis haben, das vor allem in der Anklage des Finanzkapitals von Konzernen, Chefs und so weiter aufgeht. Und nur in diesem Kontext findet sodann eine Trennung von Produktions- und Reproduktionssphäre statt. Dabei ist eine vermehrt auftretende Gewalt gegen Frauen, nicht zuletzt im Kontext des Zerfalls der Familie und einer Verwilderung des Patriarchats zu sehen. Die Krise der Arbeit geht mit einer Krise der Abspaltung einher. Damit verbunden sind auch eine Krise des Staates, die Herrschaft von poststaatlichen Banden und Ähnlichem, die eine erhöhte Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen mit sich bringen. Allerdings geht dieses wertabspaltungstheoretisch bestimmte hierarchische Geschlechterverhältnis nicht im Geschlechterverhältnis im engeren Sinne auf, sondern ist, um sich selbst behaupten zu können, gezwungen, sich selbst zu relativieren, da ihm eine grundsätzliche Subjektkritik inhärent ist, die sich aus der Kritik des männlich autonomen Subjekts ergibt. Es geht ihr von sich selbst als Grundprinzip ausgehend, notgedrungen um die ganze Gesellschaft. Aus derartigen Widersprüchen gewinnt die Wertabspaltungskritik ihre Kraft und ihr paradoxes Vermögen, auf sich selbst als widersprüchlichem Absolutum beharren zu können, das dazu in der Lage ist, sich selbst einzuschränken, auch rassistischen, ökonomisch und bildungsbedingten Disparitäten, sexuellen Diskriminierungen, Homophobien und Ähnlichem, kann so in ihrer Eigenlogik und in ihren Interferenzen stattgegeben werden, dass sie nicht im Sinne eines hermetischen Totalitätsverständnisses, im Sinne eines Traditionsmarxismus behandelt werden können. Stattdessen nehmen Aruza und Co. einfach im Sinne eines modifizierten Traditionsmarxismus eine Umdefinition des Proletariatsbegriffs vor. Dieser umfasst nun die ganze Menschheit bis auf das 1%, wobei Differenzen und verschiedenen Ungleichheiten in diesem Sinne noch in ihrer Unterschiedlichkeit angeblich größter Respekt gezollt werden soll. Es ist übrigens bald aus. Zudem unterstellen Aruza und Co. diesen 99%, dass sie prinzipiell emanzipatorisch orientiert sind und auf eine nicht kapitalistische Gesellschaft hinaus wollen. Eine klassisch linke Agitprop-Position, die sich in der Vergangenheit schon häufig blamiert hat. Deswegen auch wohl die Form des Manifests. In diesem Zusammenhang wird auch ein schiefer Zusammenhang von Produktions- und Reproduktionsverhältnis im Bezug auf Frauen ausgemacht. Die Frauenstreiks im professionalisierten Reproduktionsbereich folgen den Streiks in der Produktionssphäre der früheren Jahrzehnte. Es ist nicht zu erwarten, dass entsprechenden Reproduktionstätigkeiten jemals eine ähnliche Beziehung und ein Stellenwert zugeschrieben werden, sage ich, wie dies im fadistischen System bei Produktionstätigkeiten der Fall war. Diese Reproduktionstätigkeiten kosten Geld und werden in der Krise vermutlich wieder für Gotteslohn, nicht zuletzt in Frauenhände gelegt. Denn trotz Rettungspaketen in der Corona-Krise kann der Staat nicht beliebig viele Schulden machen und Geld drucken. Das Spardiktat ist keineswegs vorbei. In den Rang produktiver Arbeit können Care-Arbeiten nach dem Ende der Arbeit und dem Niedergang des kapitalistischen Patriarchats und des Kapitalismus nie wieder treten. So ist es eher unwahrscheinlich, dass in Nach-Corona-Zeiten, sofern sie eintreten sollten, eine materiell und ideell nennenswerte Aufwertung von Care-Tätigkeiten erfolgt. Allerdings sind vermehrt symbolische Gratifikationen zu erwarten. Dies würde sich mit den Traditionen des kapitalistischen Patriarchats auch recht gut vertragen. Eher gleichen sich womöglich die Löhne in anderen Sparten, denen im Care-Sektor an. Aruza und Co. wollen aber nur in einer falschen Selbstrelativierung des hierarchischen Geschlechterverhältnisses vor dem Hintergrund eines Proletarierkults eine solche Höherbewertung weiblicher Reproduktionstätigkeiten. Zitat. Das wahre Ziel der Kämpfe um die gesellschaftliche Reproduktion besteht darin, das Primat des Menschenmachens gegenüber dem Plusmachen durchzusetzen. Das wahre Ziel müsste meines Erachtens jedoch sein, das Menschenmachen und das Plusmachen gleichermaßen abzuschaffen, denn beides gehört zusammen, wobei allerdings ceterum censeo zu beachten ist, dass bei Aruza und Co. ohnehin auch das Menschenmachen letztlich unter die Klassenrubrik fällt. Dabei verbuchen sie auch den Klimawandel und die Naturbeherrschung in einem prinzipiell geschlechtsneutral veranschlagten Kapitalismus. In dem Bestreben, so hat man den Eindruck, dem rechten Populismus und neoliberaler Propaganda etwas entgegenzusetzen, werden Aruza und Co. selbst schamlos populistisch und versuchen einfach, altmarxistische Traditionsgewissheiten auf die neue Realität zu applizieren. Dass es überhaupt ein hierarchisches Geschlechterverhältnis gibt, soll auch bei Aruza und Co. allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz in die zweite Reihe verwiesen werden, im Sinne eines Klassenmarxismus. Genauso wenig haben andere Disparitäten Bestand. Sie gehen de facto in einem Klassenmarxismus unter. Das kann meines Erachtens nur schief gehen und hat mit einer tatsächlichen emanzipatorischen Theorie und Praxis heute, die stets bereit sein müssen, sich selbst zu reflektieren, nichts zu tun. Stattdessen suchen Aruza und Co. in einem linken Konservativismus ihr Heil, der bloß auf dem anderen Pol rechter Rückwärtsgewandtheiten liegt. Das Coronavirus hat gezeigt, dass eine Normalität aus den Latschen kippen kann, auch wenn es nicht die Ursache, sondern nur der Auslöser war, der den Niedergang des kapitalistischen Patriarchats beschleunigt. Im immer sichtbarer werdenden Zerfall der Modernisierung stellt das Manifest für den Feminismus der 99%, wie gezeigt, einen Holzweg dar. Das Geschlechterverhältnis als hinterstes, verborgenstes soziales Verhältnis innerhalb einer Stratifikationsgesellschaft wird wieder einmal zum Nebenwiderspruch. Ein nostalgisches, politisches Subjekt Frau, wie es etwa Koschka Linkerhand einfordert, ist so schon längst wieder in einem anachronistischen Klassenkampfsubjekt erdrängt, wenn Politik und Subjektivität selbst an ihr Ende kommen. Frauen sind systemrelevant, aber das System ist kaputt, schrieb Margarete Stokowski letztens einmal treffend. Ja.
Danke dir, Roswitha.